Deutschlandfunk. Dokumente und Debatten.
Aus der Wolkenburg in Köln übertragen wir die Verleihung des 71. Hörspielpreises der Kriegsblinden. Es moderiert Markus Klauk.
Danke, vielen Dank. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Köln in der schönen Wolkenburg zur 71. Man höre und staune, zur 71. Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden, Preis für Radiokunst 2022. Herzlich willkommen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, wo immer Sie gerade sind und den Deutschlandfunk eingeschaltet haben. Mein Name ist Markus Klauk und es ist mir heute wirklich eine besondere Ehre, Sie durch diesen Abend führen zu dürfen. Ich freue mich auf spannende Gäste und begrüße ganz herzlich unsere Nominierten, alle Redakteurinnen und Redakteure, Preisträgerinnen und Nominierte aus vergangenen Jahren sind auch hier, habe ich mir sagen lassen. Herzlich willkommen. Die Jurymitglieder sind anwesend und nicht zu vergessen, ein herzliches Willkommen und gleichzeitig ein großes Dankeschön an unsere Preisstifter, die Verantwortlichen von der Film- und Medienstiftung NRW und vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Für die, das muss ich anmerken, ist das heute die erste gemeinsame Veranstaltung in Präsenz. Muss man sich mal vorstellen. 2020 ist der Verband Mitträger dieses Preises geworden. Und ich kann nur sagen, ich blicke in so viele fröhliche Gesichter und ich spreche wohl jedem aus der Seele, wenn ich sage, endlich wieder eine Preisverleihung zum Anfassen. Ich war eben draußen, habe das so ein bisschen vorbereitet, was ich heute sagen möchte. Da kam ein Herr mit seiner Begleitung die Treppe hoch und meinte nur, oh, ist das geil. Und das ist es einfach. Endlich kann ich wieder mit meinem Tischnachbarn anstoßen und nicht mehr mit dem blöden Computerbildschirm. Im besten Fall bekleckere ich das Hemd meines Tischnachbarn und nicht mehr die Computertastatur. Es ist live einfach viel schöner und viel besser. 2020, da hatten wir es digital, war okay. Alternative war ein Podcast. 2021 dann eine kleine hybride Veranstaltung unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Und jetzt haben wir 22. Und für dieses Jahr haben uns die Preisstifter dann Danke dafür in diese tolle Location eingeladen zu einem gemütlichen, angemessenen Get-Together, aber auch, weil es was zu feiern gibt, nämlich ein dickes Jubiläum, die 70. Preisverleihung war letztes Jahr und wir haben mittlerweile die 71., die kommt noch drauf, aber die konnte ja gar nicht angemessen zelebriert werden. Und ich sag mal, die Vorspeise als Nachgeschmack noch auf der Zunge, kann ich sagen, Wiedergutmachung gelungen, vielen herzlichen Dank an die Preisstifter. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, Preis für Radiokunst, ist der älteste Kulturpreis Deutschlands, 71. Preisverleihung, ich wiederhole mich, aber ich sage es gerne immer wieder. Der erste Preis wurde 1952 vergeben an Erwin Wickert, den Vater von Ulrich Wickert. Viele namhafte Preisträger danach, Friedrich Dürrenmatt, Ingeborg Bachmann, Heiner Müller, Christoph Schlingensief, Elfriede Jelinek und viele, viele, viele mehr. Seit 1994 wird der Preis dann in Mitträgerschaft mit der Film- und Medienstiftung NRW verliehen. Zum Ende 2019 ist dann der Bund der Kriegsblinden aus der Trägerschaft ausgestiegen. Dafür kam dann 2020 der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband dazu. Und damit bin ich auch schon bei meinen ersten Gästen, die beiden Preisstifter. Bitte heißen Sie mit mir herzlich willkommen Martin Schneider von der Film- und Medienstiftung NRW und Klaus Hahn, den Präsidenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. Herzlich willkommen. Herr Schneider, Sie haben ja eine eigene Abteilung in der Film- und Medienstiftung NRW extra fürs Hörspiel. Vielleicht können Sie mal kurz umreißen, worum es in Ihrer Arbeit geht. Welche Aufgaben Sie haben, die Hörspielabteilung?
Sehr gerne. Aber lassen Sie mich vorweg auch sagen, also ich finde es so großartig, alle mal wieder zu sehen und hier zu sitzen und mit den Leuten anstoßen zu können. Das ist einfach fantastisch. Also richtig toll. Unsere Hörspielabteilung, also könnte, glaube ich, Ihnen die Anke Murawe noch viel besser erklären als ich, die das seit 15 Jahren macht. Aber lassen Sie mich mal ein Stückchen zurückgucken, weil ich glaube, nicht so viele wissen, dass die Film- und Medienstiftung damals, als sie vor 30 Jahren gegründet wurde, von den Gründervätern in ihre Satzung neben Filmförderung auch die Förderung des Hörspiels reingeschrieben bekommen hat. Und das war, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung, weil auch wenn das bei uns fast die kleinste Abteilung ist, die wir haben, ist es aber diejenige, mit der wir aus Nordrhein-Westfalen fürs ganze Bundesgebiet bepreisen, sozusagen, was wir sonst in unserer Förderarbeit, die endlich mehr auf das Bundesland und auf Co-Produktion und Ähnliches zielt, wir da sehr einzigartig sind und die einzige Fördereinrichtung in dieser Form auch bundesweit sind, die das so machen. Und da ist auch immer für uns sehr wichtig, dass wir den Partner WDR dabei haben, der uns das möglich macht.
Herr Hahn, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat verleiht auch den Deutschen Hörfilmpreis. Jetzt ist der Bund der Kriegsblinden 2019 aus der Trägerschaft ausgestiegen. Jetzt hätte man sagen können, ja, du, war eine schöne Zeit, die 50 haben wir geknackt. Friedrich Hümmen, der Initiator dieses Preises, hätte sich das ja nie träumen lassen. Oder man hätte auch sagen können, ja, wir suchen uns vielleicht Verlage als Kooperationspartner. Und dann sind Sie mit dem DBSV aber auf den Plan getreten und Mitträger geworden. Was war Ihre Motivation? Was hat Sie bewogen, Partner bei diesem Preis zu werden? Was bedeutet dieser Preis für Sie?
Ausgegangen ist der Wunsch schon vor etliche Jahre vorher vom Bund der Kriegsblinden Deutschlands, die gesagt haben, wir schaffen das einfach nicht mehr. Wir sind eine schrumpfende Organisation. Und uns fehlt die Ressource, das zu machen. Es ist ja auch heute leider niemand mehr vom Bund der Kriegsblinden hier unter unseren Gästen, aber ich bin mir ganz sicher, dass viele die Sendung jetzt verfolgen werden. Und Hörfilmpreis und Hörspielpreis, das klingt ein bisschen ähnlich, aber ja, es ist schon zweierlei. Das Hörspiel ist eine Kunst- und Kulturform, ein Medium, das für blinde Menschen genuin, von sich heraus barrierefrei ist. Mhm. Alles, was da passiert, was ich mitbekommen muss, das erkenne ich, erfahre ich, wenn ich das Hörspiel höre. Da brauche ich keine weitere Erläuterung.
Mhm. Verstehe. Gibt es denn, seitdem Sie jetzt Mitträger sind, auch einige Änderungen, Neuerungen? Können Sie dazu vielleicht was sagen?
Ja, es war uns ein großes Anliegen, diesen Preis weiterzuentwickeln. Der Rundfunkkonsum, auch das Angebot im Rundfunk verändert sich, das Hörspiel verändert sich. Das sind Weiterentwicklungen und ich denke, da muss sich auch so ein Preis anpassen. Mhm. Wir haben letztlich zwei große Schritte gemacht, neben verschiedenen kleineren organisatorischen Dingen, die sich einfach ergeben, wenn der Träger wechselt. Wir haben eine neue Trophäe entwickeln lassen. Wir sind von dem bronzenen Lorbeerkranz, der vorher den manchen Preisträger in die Knie gezwungen hat, in Annehmen überreicht bekam, haben wir was ganz Alternatives entwickeln lassen. Ein Künstler, Udo Koch, hat für uns in Form von 3D-Druck eine Scheibe entworfen, vielleicht vergleichbar mit einer alten LP-Schallplatte, mhm, die ein kreisförmiges Wellenmuster hat. Und diese Wellen bilden die Worte Hörspielpreis der Kriegsblinden ab. Das heißt also, diese Wörter sind gleichzeitig sichtbar gemacht durch das Wellenformat, mhm, und taktil, eben auch durch das Material. Ich kann das anfassen und kann das abfühlen. Das heißt, es ist ein inklusives Element, was tatsächlich die verschiedenen Elemente und Medien miteinander verbindet und in Einklang bringt. Das Zweite, was uns gelungen ist, wovon der Bund der Kriegsblinden auch schon lange geträumt hatte. Wir können den Preis in diesem Jahr zum ersten Mal dotieren, dank der Film- und Medienstiftung und der Firma RTB, das ist ein Technologieunternehmen aus Bad Lippspringe, ist uns möglich, tatsächlich ein Preisgeld, dass wir ein Preisgeld ausgesetzt haben.
Toll. Herzlichen Dank dann auch an die RTB GmbH an dieser Stelle. Ja, Herr Schneider, was hat sich denn für Sie nach dieser oder seit dieser neuen Kooperation alles geändert, Neues ergeben?
So viel geändert hat sich nichts, aber ich würde noch gerne ein bisschen was nachtragen. Wir machen ja mit unserer wunderbaren Hörspielabteilung nicht nur Preisverleihungen und geben Geld für Preise jetzt dazu, sondern die Hauptarbeit, die da passiert, ist ja aktive Förderung von der Produktion von Hörspielen wie auch Stipendium für die Entwicklung von Inhalten. Das ist die Hauptarbeit, die Anke Morawe da mit ihrem Team zusammen macht, auch mit einer entsprechenden Jury dabei. Und das ist das, was sehr gut wahrgenommen wird. Und ein Teil davon sehen wir ja dann auch hier, wenn wir uns nachher die Nominierten angucken, was dabei rauskommt. Und für uns ist eigentlich, wie das immer in einer guten Zusammenarbeit ist, und die ist ja auch sehr reibungslos passiert, dieser Übergang. Das eine ist, dass man die Kontinuität gerne hat, und das andere ist, dass man sehr offen und transparent miteinander spricht, wie man sich immer wieder auch weiterentwickeln kann. Und alleine auch dies, dass wir jetzt diesen Preis dotieren können, war immer schon ein Wunsch von uns gewesen, von allen Beteiligten, und dass wir das jetzt so hingekriegt haben, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass das funktioniert, weil ich persönlich auch immer denke, wenn es einen Preis gibt, dann freut das doch auch gerade in dem Gewerbe die Menschen noch umso mehr, wenn es auch noch mit ein paar Euros unterfüttert wird und nicht einfach nur, hier hast du einen schönen Preis, sondern und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass wir das zusammen so hingekriegt haben, auch mit dem Sponsor zusammen. Das ist ganz toll und vielleicht geht ja in Zukunft auch noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal, was möglich wäre.
Ja, hoffen wir das. Das wäre doch schön. Herr Schneider, Herr Hahn, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei mir auf der Bühne waren. Sie werden an Ihren Platz geleitet. Das ist Ihr Applaus. Dankeschön, dass Sie hier sind und bei mir auf der Bühne waren. Kein Preis ohne Jury, das ist klar. Die Jury des Hörspielpreises der Kriegsblinden besteht aus 14 Mitgliedern. 7 VertreterInnen kommen aus dem Kulturbereich, berufen von der Filmstiftung, und 7 Vertreter gehören dem Verband an. Dieses Jahr waren es nur 6. Eine Person musste sich leider abmelden. Den Juryvorsitz hat Frau Gabi Hartl, die jetzt auch die Bühne betritt. Herzlichen Applaus. Neben ihr Dietrich Plöckhahn. Sie können sich gerne setzen. Auch für Sie einen kräftigen Applaus. Dietrich Plöckhahn ist der stellvertretende Vorsitzende der Jury. Genau. Frau Hartl ist ihres Zeichens Kulturwissenschaftlerin, hat den Juryvorsitz seit 2017. Ihre Vorgängerin war Anne Dünnebier, die auch heute Abend hier ist. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Vorsitz von 2006 bis 2016. Wo sind Sie? Einmal, ja. Die Jury ist jedes Jahr zu Gast bei einem anderen Sender. In den letzten Jahren war das natürlich wegen Corona nicht möglich. Aber dieses Jahr war man dann gemeinsam wieder beim RBB. Und diese beiden Herrschaften sind nun stellvertretend für die ganze Jurorenschaft hier. Erste Frage an Sie, Herr Plückern. Wie viele Einreichungen hatten wir, aus denen dann die drei Nominierten hervorgegangen sind?
Wir hatten in diesem Jahr 22 Einreichungen. Das schwankt immer ein bisschen, weil berechtigt einzureichen sind ja sämtliche deutschsprachigen Sender. Dementsprechend sind es dann mal mehr, mal weniger, weil erstens reicht nicht unbedingt jeder Sender ein und nicht jeder Sender reicht die maximal zwei Hörspiele ein, die eingereicht werden können. Dadurch schwankt die Zahl.
Wie darf ich mir denn jetzt so eine Juryarbeit, die Frage richte ich an Sie beide, wie darf ich mir die vorstellen? Also Sie waren dieses Jahr das erste Mal wieder in Präsenz. Ich glaube, das war auch eine Erlösung. Wie sieht sowas aus? Ja, wie sieht sowas aus, wenn man das per Zoom macht? Oder wie sieht sowas aus, wenn man das dann in Präsenz macht? Erzählen Sie ruhig.
Kann ich übernehmen, Dietrich? Also vielleicht sollte ich kurz auch noch in diese Begeisterung einstimmen, dass wir uns jetzt hier wieder alle in Person treffen können. Denn das ist tatsächlich eine Sache, die mir in den letzten drei Sitzungen aufgefallen ist. Die Frage war ja eben auch, was hat sich verändert seit 2020, seitdem wir auch einen neuen Träger, eine neue Trägerin dabei haben. Und das Erstaunliche war, dass wir halt in unserem ersten Treffen nach oder während der Pandemie 2020 sofort ganz schnell uns überlegt haben, wie machen wir das? Wir treffen uns auf gar keinen Fall im RBB, sondern wir müssen das irgendwie anders machen. Und dann sagte Anke Morave, meine Assistentin hat von so irgendwas gehört, das heißt Zoom. Ja? Und das haben wir aber fallen lassen, sondern wir haben eine Telefonkonferenz gemacht. Und ich mache es wirklich, ich mache es jetzt ganz kurz, aber es hatte einen unglaublichen Charme. Es ist uns gelungen innerhalb, ich glaube, wir hatten nicht so viel Zeit wie sonst. Da sind wir ja einen ganzen Tag bei der Tagung. Sagen wir mal, wir hatten 5 Stunden. Und in diesen 5 Stunden war es uns gelungen, mit uns 15 Jurorinnen und Juroren einen wirklich funktionierenden, warmen Hörraum herzustellen, in dem sehr diszipliniert, ich habe immer gedacht, wie machen wir das denn jetzt, sehr diszipliniert diskutiert wurde, aber tatsächlich eine Gemeinsamkeit hergestellt wurde. Das war etwas, was wir dann in dem Jahr drauf, also 2020, 2021, mit unserer ganzen Zoom-Erfahrung und unserer Zoom-Müdigkeit doch gespürt haben, dass das per Zoom interessanterweise nicht ganz so gut geklappt hat. Eine spannend. Wirklich, ne, Dietrich?
Stimmt.
Für genau uns so. Eine erstaunliche Erfahrung, durch diese sozusagen, durch diese Restriction, die es gab, haben wir gelernt, dass komischerweise im nicht sehenden Hörraum vielleicht sogar etwas zumindest Menschlicheres und Taktileres entstehen kann als im Zoom-Raum.
Jetzt haben wir uns dieses Jahr wieder beim RBB getroffen. Wie war das denn? Eine große Erlösung, funktioniert natürlich besser.
Auf jeden Fall.
Ja, also erstmal muss man sagen, also vielen Dank auch nochmal an den RBB. Die hatten jetzt vielleicht auch in der Lockdown-Zeit einen neuen Sitzungssaal eingerichtet. Und wir saßen da wirklich, waren ja noch etwas andere Bestimmungen in so einer Art. Ich habe immer gesagt, oder Dietrich, wir haben uns da so verständigt, das hatte sowas von so einem futuristischen, so ein bisschen 2001.
Raumschiff Orion, so ein
genau.
Bisschen,
ne? So saßen wir nebeneinander, davon. Geschützt durch links und rechts hohe Spuckschutze, sage ich mal. Konnten uns dadurch natürlich auch nichts zuwispern. Aber jetzt wieder so von der Diskussion her empfunden, es war erstaunlich, wie gerne jeder alles gesagt hat, was ihm wirklich einfiel dazu. Und ich meine das jetzt nicht auf eine flache Art, nicht so, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen, sondern tatsächlich jedes Stück, wir sind immer sehr, sehr gewissenhaft, aber da wir ja nun nur diesen einen Tag haben für 22 Stücke, wurden auch die eigentlich nicht so gut angekommen sind, es wurde wirklich sehr, sehr ausgiebig diskutiert und man hat diese Begeisterung gemerkt, die man mir wahrscheinlich auch noch anmerkt, also Dietrich.
Es ist eben ein Unterschied tatsächlich, also ob man diese Diskussion per Zoom oder auch per Telefon führt, wobei wie Gabi es ja eben auch schon sagte, das funktionierte auch gut, aber die präsente Veranstaltung, selbst wenn sie noch in einem Raum mit gewissen Schutzvorrichtungen stattfindet, ist was anderes. Dementsprechend haben wir auch länger zusammengesessen und die Diskussion hatte dann doch durch diese Präsenz, die wir hatten, und dass sich gemeinsam gegenüber sitzen, eine andere Intensität. Und das ist das, was natürlich die Juryarbeit auch so wichtig und ich denke für uns alle Beteiligte so gut macht, dass man wirklich über all diese Hörspiele immer eine sehr, sehr intensive, natürlich auch kontroverse Debatte hat, aber zum Schluss immer zu Ergebnissen kommt, bei denen wir eigentlich sagen können, das können wir so gemeinsam tragen. Und insofern ist das wirklich ein sehr produktiver Prozess und ich bin froh darüber, dass es jetzt und hoffentlich auch in den folgenden Jahren jetzt wieder so funktioniert, wie wir das auch in der Vergangenheit immer hatten.
Ja, wollen wir es hoffen. Also lassen Sie mich da mal einhaken und zwar in dieser Diskussion. Also mich würde jetzt mal interessieren, wie gewichten Sie das jetzt? Also das sind zum einen die Kulturschaffenden und dann sind da, wie Sie das auch im Telefonat mit mir gesagt haben, Herr Plückhahn, mehr oder weniger Laien auf der anderen Seite und die diskutieren da miteinander. Gibt es da unterschiedliche Kriterien, die da angelegt werden oder hören alle das Gleiche oder ist das eine mehr aus dem Bauch, das andere mehr aus dem Kopf? Gibt es da Unterschiede?
Ja, es ist ja so, also zunächst mal haben wir uns als Juroren und Jurorinnen ja an die Vorgaben zu halten, die nun mal qua Statut da sind. Und das heißt, es ist ein Hörspiel auszuzeichnen und das gilt natürlich dann auch für die beiden weiteren nominierten Hörspiele, die in herausragender Weise die Möglichkeiten dieser Kulturform, dieser Kunstform realisieren und erweitern. Das ist natürlich ein recht allgemeiner Maßstab, aber man hat da schon mal so einen Orientierungspunkt, an dem wir uns alle langhangeln. Das gilt für die Fachkritiker, wie wir sagen, das heißt die Kulturkritiker, die Kunstschaffenden, die zu siebt, benannt von der Film- und Medienstiftung, auf der Jurybank sitzen, natürlich genauso wie für die sieben, die vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband in die Jury geschickt werden. Natürlich ist es bei den Blinden- und Sehbehinderten-Juroren und Jurorinnen so, dass dort nicht die fachliche Kompetenz vorliegt, jedenfalls nicht in dem Maße, wie das bei den anderen der Fall ist. Es sind jetzt nicht alle Germanisten oder Theaterwissenschaftler oder irgendwas in der Richtung. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass der Preis ja ursprünglich mal aus gutem Grund von den Kriegsblinden ins Leben gerufen wurde. 1950, 52 dann die erste Preisverleihung. Das war ja gerade eine Gruppe von Menschen, die aus ihrer Blindheit heraus diesem Medium in einer ganz besonderen Weise zugetan waren.
Ja.
Natürlich hören auch andere Leute Hörspiele und hörten es auch damals in der Vergangenheit in noch höherem Maße als heute. Aber unter Blinden und Sehbehinderten hat das Hörspiel eine ganz große und nach wie vor sehr zentrale Bedeutung in der medialen Wahrnehmung. Und deshalb glaube ich mal, ist eine Kompetenz einfach darüber geschaffen, dass da sehr viel gehört wird, auch sehr viel Unterschiedliches, was aus unterschiedlichen Spektren kommt, was eben auch, wenn es um die Inhalte der Hörspiele geht. Also ob das jetzt, wie heute, Hörspiele sind, bei denen Gender-Thematik eine Rolle spielt, bei denen es um die mediale Wahrnehmung von Gerichtsverfahren geht, dann gilt das natürlich genauso wie für Fluchtgeschichten, für Beziehungsgeschichten, für historische Dinge, auch für teilweise rein poetische Hörspiele.
Ja.
Und dieses breite Spektrum, das ist natürlich bei den Blinden und Sehbehinderten in der Wahrnehmung drin. Und aus dieser Erfahrung heraus, denke ich, bringen wir da auch gute Kompetenz ein. Und vielleicht noch ein letztes dazu. Die Diskussion läuft dementsprechend auch nie so, dass auf der einen Seite die Fachjuroren sind, auf der anderen Seite sind die Blinden mit ihrer Laienhaftigkeit, sondern das geht da wirklich kreuz über quer mit den jeweiligen Ansichten und gibt infolgedessen auch immer eine sehr angeregte Diskussion.
Seit der DBSV Mitträger ist, wird jetzt der Name Preis für Radiokunst auch nochmal geführt. Gibt es da in diesem Zusammenhang vielleicht auch neue Kriterien irgendwie, die dazugestoßen sind? Frau Hartl oder Herr Plückhahn?
Also das Schöne an der Radiokunst ist ja, dass sozusagen alles vor 100 Jahren mit erfunden worden ist. Also so ungefähr in den letzten 100 Jahren. Entscheidend ist aber, dass natürlich jede Zeit ihre bestimmten Foki, ihre ästhetischen Interessen hat. Und da muss man auch so ein bisschen sagen, gerade weil unser Preis nun der älteste Kulturpreis Deutschlands ist, dürfen wir uns das auch erlauben, dass wir so ein kleines bisschen über den Zeitgeschmack, nicht drüberstehen, auf keinen Fall, aber dass wir nicht unbedingt das Dringende, was jetzt absolut angesagt ist. Das müssen wir nicht unbedingt bepreisen, sondern wir dürfen auch in der Jury zu ästhetischen Urteilen kommen, die jetzt nicht einfach nur das durchwinken, was man jetzt so erwarten würde. Und ja. Dietrich Plückern hat es eben eigentlich sehr schön gesagt, dass natürlich thematisch sehr auffällig ist, dass also historische Themen, Themen, die sich mit Archiven beschäftigen, die sich damit beschäftigen, dass bestimmte historische Dinge oder die neue Gender-Thematik, die einfach neu beleuchtet wird, dass man die verstärkt findet in diesem gesamten, in dem gesamten Einreichungspool, dass es aber ganz entscheidend ist für uns alle und das ist nichts, was irgendwie vom Vorsitz her bestimmt würde, sondern entscheidend ist wirklich die Art der Erzählung. Und wenn wir jetzt eine komplett old-fashioned Familiengeschichte oder so gefunden hätte, die aber wirklich auf eine frische Art und natürlich nie ganz neu, da hat sich schon die Antike drüber beklagt, dass es nichts Neues gibt, aber doch überraschende, ich glaube, das ist unser, irgendwie immer unser Keyword, diese alte Geschichte erzählt, dann würden wir uns auch dafür entscheiden. Aber wichtig, der Untertitel Radiokunst ist vielleicht auch ein kleines bisschen wichtig, damit man nochmal klar macht, es geht um die Form, in der erzählt wird. Ja. Und da kommen wir, und da muss ich sagen, haben eben die nicht sehenden oder nicht so gut sehenden Jurymitglieder genau die gleiche Kompetenz ja. wie wir. Im Gegenteil, da gibt es sogar ab und zu ein Korrektiv, ein wichtiges ja. für uns. Spannend. Das ist auch so ein ja. Lernen.
Ja, spannende Unterhaltung. Vielen Dank, Herr Plückern, dass Sie hier bei uns auf der Bühne waren. Wir begleiten Sie jetzt an Ihren Platz zurück. Ihr Applaus. Herzlichen Dank. So, muss gleich noch wieder. Frau Hartl bleibt bei mir. Sie wird stellvertretend für die Jury immer wieder die Begründung für die Nominierung vorlesen. So, und jetzt geht es sozusagen ans Eingemachte. Ja. Wir kommen zu unserer ersten Nominierung. Es ist das Hörspiel Adolf Eichmann, ein Hörprozess von Noam Brusilowski und Offa Waldmann. Ich bitte Sie auf die Bühne, bitte. Wir nehmen Sie in die Mitte. Nehmen bitte zwischen uns Platz. Grüße Sie, Noam, Offa, grüße Sie. Produziert wurde dieses Stück, Adolf Eichmann, ein Hörprozess vom RBB und DLF. Ich sage jetzt mal was zum Inhalt des Hörspiels, oder besser gesagt, ich lese es vor. Es war ein Bild, das um die Welt ging. 1961, Adolf Eichmann, Organisator der Deportationen zur Vernichtung der europäischen Juden während der NS-Zeit, sitzt in einer gläsernen Kabine und hört über Kopfhörer die Simultanübersetzung der Anklage durch das Jerusalemer Bezirksgericht. Zeuginnen und Zeugen aus allen europäischen Ländern, aus den Ghettos, aus den Todes- und Arbeitslagern berichten vom Alltag der Verfolgung und Vernichtung. In das kollektive Gedächtnis der Israelis brennt sich aber noch ein zweites Bild ein, nämlich die ganze Nation sitzt gebannt vor den Radioempfängern. Denn zum ersten Mal in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen bleiben die Aussagen aus dem Zeugenstuhl nicht innerhalb des Gerichtssaals, sondern werden, wie auch die Aussagen Eichmanns, die Stimmen der Anklage, der Verteidigung und der Richter, live in die Häuser und Wohnungen in ganz Israel übertragen. Damit dringt zum ersten Mal die Realität des Holocaust in seiner ganzen Dimension an die Ohren der Öffentlichkeit. Wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt.
Ata Adolf, Bno shel Adolf Karl Eichmann.
Sind Sie Adolf, Sohn des Adolf Karl Eichmann?
Jawohl. Sie sind mit einer Anklageschrift von 15 Anklagepunkten beschuldigt. Ich werde Ihnen die Anklageschrift hebräisch vorlesen und sie wird ins Deutsche übersetzt werden.
Und dann, als der Prozess begann und alles nach Plan lief, verließ ich den Gerichtssaal und lief in Richtung des Senders in der Königin-Helene-Straße. Ich hörte die eingeschalteten Radioempfänger aus all den Häusern, an denen ich vorbeikam. Ab jetzt lag alles in den Händen des Justizapparats und des Generalstaatsanwalts Gideon Hausner.
Es fängt an. Es fängt an. Seid ihr fertig? Kinder, Kinder! Kinder! Tamar, Guy, wir haben gesagt, eine halbe Stunde, bitte.
Wie steht's?
Für dessen Leitung er ist gleich vorbei.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges persönlich verantwortlich war.
Die Bürger Israels verfolgten gestern mit größter Anspannung die Eröffnung des Prozesses gegen den Nazi-Judenmörder Adolf Eichmann. Landesweit saßen Menschen zu Hause und lauschten dem Prozessverlauf über die Sendung von Kol Israel, während andere die Sendung an ihren Arbeitsplätzen verfolgten, an öffentlichen Plätzen und an Schulen, wo zu diesem Anlass Lautsprecher installiert wurden. Die Sendung ertönte auch aus Bussen, aus Taxis, aus Cafés und auf den Straßen. Trotz der schweren Hitze, die die Stadt heimsuchte, drängten sich abertausende Einwohner Tel Avivs dicht an dicht vor Cafés, Restaurants, Kiosken und Elektronikgeschäften, die die Sendung über Lautsprecher übertrugen. Auch die Patienten in Krankenhäusern bekamen die Möglichkeit, durch das Installieren von Transistorradios an ihren Betten die Übertragung des Prozesses zu erleben. Die Stimmung rund um die Prozesseröffnung war auch auf den Straßen von Haifa deutlich zu vernehmen. Aus vielen Häusern ertönten während der Morgen- und Nachmittagsstunden die Klänge der Radios, die den Prozess aus Beit Ha'am in Jerusalem übertrugen. Viele Anwohner waren mit Transistorradios unterwegs, die sie fest an ihre Ohren hielten. In vielen landwirtschaftlichen Siedlungen brachen viele Bauern später zur Arbeit auf den Feldern auf, weil sie die Ausstrahlung des Prozesses durch Kol Israel verfolgten.
Geehrte Herren, trotz all meiner Wertschätzung für Ihre Sendung aus dem Eichmann-Prozess, trotz der tiefen Bedeutung dieses Prozesses des Jahrhunderts mit all den Schrecken, die sich vor unseren Augen offenbaren, bitten wir Sie dringend, den Umfang der Direktübertragungen zu reduzieren. Nicht der Lärm wird unsere Gefühle manifestieren. Durch die Rundfunkempfänger ist dieses Land äußerst laut geworden.
Ja. Das ist Ihr Applaus. Und Frau Hartl verließ nun die Begründung der Jury für die Nominierung.
Ja, das tue ich mit großer Freude, wobei ich jetzt auch gerade beim Hören des Ausschnitts gedacht habe, eigentlich sind diese dürren Worte, die man so aufschreibt, nichts vor dem, was wir gehört haben. Aber es ist ein Stoff wie fürs Kulturradio erfunden. Denn welches andere Medium bringt in seinem Programm und in seinen Kunstformen die Zeitebenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft derart wirkungsvoll zusammen? Die Forschung engagierter Autorinnen findet Vergessenes in den Archiven, stellt es wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit und verankert es durch künstlerische, emotionale und reflektierende Gestaltung als Wissen im Bewusstsein der Hörerin. Adolf Eichmann, ein Hörprozess von Noam Brusilowski und Offa Waldmann, betreibt auf eine Weise Medienarchäologie, die mit den Mitteln der Radiokunst spricht. Mit spielerischer Leichtigkeit birgt das Stück ein lang zurücklegendes mediales Ereignis und macht es unmittelbar erfahrbar. Es ist 1961, wir haben es eben gehört, der Kriegsverbrecher Adolf Eichmann steht vor dem Gericht, wo ihm der Prozess gemacht wird. Dieser Prozess wird durch die Israel Public Broadcasting Corporation übertragen und das ist ein Ereignis von ungeheurer nationaler und internationaler Tragweite. Erstmals wird der Horror der Vernichtungsmaschinerie in allen Details öffentlich gemacht und zwar sozusagen dauernd zur besten Sendezeit. Die Übertragung der Gerichtsverhandlung wurde zu einer Art Nation-Building des israelischen Einwandererstaats, wie eine Flut unterschiedlicher Hörerinnenreaktionen eindrucksvoll belegt. Diese Fülle von O-Tonaufnahmen oder gedruckten Dokumenten, wie Hörerinnenbriefe, bilden eine Textbasis des Hörspiels, dem das Autorenteam fiktive Familienszenen hinzufügt, die uns zur Abendessenszeit in die israelische Gesellschaft der 60er Jahre versetzt. Dies ergibt eine produktive Vermischung von Zeit- und Erzählebenen, die uns als Jury beeindruckte. Gerade weil sie vielperspektivisch, leicht, detailreich einen neuen Weg findet, die Aussagen der Zeitzeuginnen der Judenvernichtung lebendig zu halten. Die sparsam eingesetzten O-Tonaufnahmen der Aussagen Adolf Eichmanns überlassen es der Hörerin, diesen Mann zu beurteilen, ob er nun ein Monstrum war oder ein Hans Wurst, ich beziehe mich auf die zeitgenössische Debatte, oder eben eine Mischung aus beidem mindestens. Die Audiodokumente des israelischen Rundfunks waren in Deutschland nie vollständig zu hören und auch dieses Hörspiel bringt sie verständlicherweise nur in Ausschnitten. Doch die hier gewählte Mischform aus Dokument und Fiktion, aus emotionsgesättigter Information und informierter Emotion wird sich im Idealfall fest in unserem kollektiven Gedächtnis ablagern.
Dankeschön.
Naja, also an euch.
Bevor ich jetzt noch ein paar Fragen stelle, mal kurz zu den beiden Personen, Noam und Offa. Also Noam, Sie haben Theater studiert an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, sind Theater- und Hörspielmacher, 1989 in Israel geboren, 2012 nach Berlin gekommen, haben schon während dem Studium erste Hörspiele gemacht und auch für den Deutschlandfunk und den SWR. Die Liste der Produktionen ist wirklich lang und auch viele der Produktionen wurden ausgezeichnet. Offa Waldmann, Ihr Lebenslauf liest sich auch für mich wie ein Märchen, sag ich mal. 1979 in Jerusalem geboren, 1999 mit dem Ensemble von Daniel Barenboim nach Berlin gegangen, 2006 das Diplom als Hornist an der UdK, viele namhafte Orchester, bei denen Sie gespielt haben in Ihrer Vita, seit 2015 dann freier Autor für den Deutschlandfunk Kultur und verschiedene deutsche und israelische Medien und 2020 dann die erfolgreiche binationale Promotion an der FU Berlin in Germanistik und an der Hebräischen Universität in Jerusalem in Geschichtswissenschaft. Wahnsinn. Solche, jetzt so zwei starke, besondere Persönlichkeiten. Da möchte ich natürlich wissen, wie kam es sozusagen zum Teambuilding? Wie haben sich so zwei Persönlichkeiten gefunden? Team Brusilowski-Waldmann. Wie passierte das?
Also ich sage vielleicht, wie ich Offa kennengelernt habe. Es war auf einer Hausparty, ich weiß nicht mehr bei wem, bestimmt bei irgendeinem Israeli in Berlin und so haben wir uns kennengelernt. Und dann irgendwann, keine Ahnung, ein Jahr später, wir haben zusammen ein Projekt für den Südwestrundfunk gemacht, eine Serie mit zwei Staffeln. Sie hieß We Love Israel, sie ging um die deutsche Liebe für Israel und für Israelis. Manchmal angenehm, manchmal ein bisschen zu warm, zu eng, zu ein bisschen fragwürdig. Und dadurch, dass es eine halb fiktionale, halb dokumentarische Arbeit, habe ich mir gewünscht, mit einem Journalisten zu arbeiten. Und Offa war die erste Idee, über die ich sehr glücklich bin jetzt.
Ja. Offa, Sie erläutern Sie doch bitte mal, also jetzt haben Sie sich gefunden, haben ein paar Sachen schon zusammen gemacht. Wie sieht denn dann jetzt konkret bei diesem Stück Adolf Eichmann, ein Hörprozess, wie sieht dann so eine Zusammenarbeit aus? Wie nähern Sie sich solch einem Thema?
Also da war eigentlich die Tatsache, dass Norm in Berlin saß und ich zu jener Zeit wieder in Israel eigentlich produktiv, so konnte ich in die Archive des israelischen Hörfunks gehen und die Recherche betreiben und dann gemeinsam mit Norm arbeiten, der wiederum auch die Recherche in Berlin betrieben hat. Durch die Zusammenarbeit mit Norm habe ich dann entdeckt, wie man tatsächlich solche geschichtlichen Stoffe an eine größere Öffentlichkeit bringen kann. Mhm. Und das wurde hier auch erwähnt. Also diese O-Töne, die sind auch den meisten Israelis nicht bekannt aus 60, 61, 62. Das ist eine wahnsinnige Arbeit eigentlich vom öffentlich-rechtlichen Sender Israels und eben durch, vor allem durch die Theatererfahrung von Norm, durch unsere gemeinsame Arbeit, ja. So sah es aus, Recherche und dann die künstlerische Verwirklichung dieser Arbeit.
Ja, Wahnsinn, ein Haufen Arbeit auf jeden Fall. Wie darf ich mir denn also die Übersetzung vorstellen? Also mit Übersetzung meine ich natürlich jetzt auch, es gibt eine direkte sprachliche Übersetzung, die man irgendwie vornehmen muss, aber jetzt auch so die Übermittlung der kulturellen Bedeutung dieser abendlichen Live-Sendung. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie kam es zu diesen ganzen Ideen? Das ist ja sehr vielfältig, sehr spielerisch aufgelöst.
Also als wir die Idee hatten, das Hörspiel zu machen, war es klar, es gibt einen Jahrestag, 60 Jahre zum Projekt. Und wir haben uns gefragt, was kann man über diesen Prozess sagen, was noch nicht gesagt wurde. Es gibt so viele Sachen, die darüber geschrieben wurden und produziert wurden, etliche Hörspiele sogar. Und sehr schnell haben wir festgestellt, wir wollen eine Radiogeschichte erzählen. Wir wollen vom Medium, in dem wir selber arbeiten, erzählen. Mhm. Und relativ schnell haben wir festgestellt, es gibt eine Dame, die eine Redakteurin war in dem israelischen Rundfunk. Sie ist mittlerweile verstorben. Das haben wir auch festgestellt, als wir die Recherche gemacht haben, die eine ganze Studie, ein ganzes Buch veröffentlicht hat mit der Geschichte der Sendung, des Prozesses. Und wir haben sehr viele Referenzen aus dieser Studie genommen und dadurch hatten wir einen direkten Zugang zu den Archiven. Mhm. Und dann haben wir Kontakt mit ihrem Ehemann aufgenommen. Offer ist zu ihm gefahren.
Genau, also ich bin zu ihm nach Jerusalem gefahren und er war sehr großzügig und hat uns die ganzen Materialien zur Verfügung gestellt. Vielleicht auch zu Ihrer Frage zum Thema Übersetzung, die Sprachen des Prozesses. Also eigentlich muss man sich das so vorstellen, alle im Prozess Anwesenden konnten Deutsch. Also waren zum Teil deutsche Muttersprachler, aber Deutsch war natürlich als Prozesssprache verpönt.
Ja.
Das heißt, die Protokolle, die öffentlich zugänglich sind im zentralen israelischen Archiv in Jerusalem, sind auf Hebräisch. Es gibt aber deutschsprachige Protokolle, zum Teil sind die Zeugenaussagen auf Jiddisch. Und ich muss sagen, das war für mich, das kann man sich vorstellen, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, das waren für mich die schwierigsten Momente. Da habe ich mich auch immer bei Norm beschwert und beklagt. Die langen Sitzungen mit diesen Materialien, also mit den Zeugenaussagen, mit dem Lesen der Protokolle, mit dem Übersetzen ins Deutsche von den Hörbriefen, von denen wir jetzt auch bei diesem kurzen Ausschnitt etwas gehört haben.
Gab es denn in Ihrer Familiengeschichte vielleicht auch einen Bezug über die Eltern oder Großeltern zu diesem medialen Ereignis des Eichmann-Prozesses?
Da muss man sagen, mein Vater, 42 geboren in Jerusalem, Westjerusalem, ist in der King George Straße aufgewachsen. Sein Vater war Jurist und dadurch bekam er eigentlich, das klingt wie eine Kinoveranstaltung oder Vorstellung, er bekam Eintrittskarten zum Eichmann-Prozess. Mhm. Und die haben wir neulich quasi im Familienarchiv oder irgendwo auf dem Dachboden entdeckt, diese kleinen Eintrittskarten, quasi eine Morgenveranstaltung oder Nachmittagsveranstaltung. Das heißt, er saß selber in diesem Prozess, der hat es mitbekommen und eben dieses Bild einer ganzen Gesellschaft vor den Radioempfängern, daran konnte ich von meinen Eltern sehr viel hören aus jener Zeit.
Gab es bei Ihnen Bezüge?
Dadurch, dass meine Familie aus Argentinien kommt und in der Zeit in Argentinien war, gibt es keinerlei Bezüge. Ah. Aber das ist nichtsdestotrotz eine Geschichte, mit der viele Israelis, auch meiner Generation, aufgewachsen sind. Mhm. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die immer wieder erzählt wird von diesem kleinen Land, das diesen großen Verbrecher irgendwo in Südamerika erwischt hat und es geschafft hat, ihn gegen seinen Willen und gegen den Willen der argentinischen Regierung. Das ist eine spektakuläre Geschichte, die man sehr gern erzählt. Aber sie geht oft nicht in die Tiefe von all dem, was es bedeutet, all das, was tatsächlich problematisiert wurde. Zum Beispiel Hannah Arendt wurde jahrelang nicht ins Hebräische übersetzt. Mhm. Sie war eine verpönte Denkerin in Israel. Man wollte das, was sie geschrieben hat, nicht hören. Und gerade, glaube ich, diese Aufgabe ist die Aufgabe, die mich als Radiomacher am meisten interessiert, unerzählte Geschichten in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, verstehe. Offa, gab es für Sie in der Arbeit Momente, Sie haben das eben schon angedeutet, ich weiß jetzt noch nicht genau, in welche Richtung das geht, wo es für Sie emotional vielleicht auch zu weit ging, wo Sie einfach gesagt haben, ich kann das nicht mehr lesen, ich bin einfach, das hier nimmt mich so mit. Gab es bei Ihnen oder bei Ihnen, Noam, solche Momente, wenn man sich die ganze Zeit mit sowas beschäftigt?
Also wenn man die Archivmaterialien wirklich in den Händen hält, mhm. Und es sind so, also es sind Geschichten, die man sich nicht vorstellen kann, und erzählt quasi auf einer Alltagssprache eigentlich von Menschen, die dann quasi, wie soll man sagen, integraler Teil der israelischen Gesellschaft waren. Also im Zeugenstand standen Kioskverkäufer, es standen Busfahrer, es standen also die einfachen Menschen der israelischen Gesellschaft, die auf einmal sagen, wir sind aus der Höhle eigentlich gekommen. Man liest diese Archivmaterialien und dann hört man die Sendung, die Kol Israel, die der israelische öffentlich-rechtliche Sender damals gesendet hat. Und man muss es sich so vorstellen, es gab einen Prozessbericht jeden Abend, ungefähr 30 Minuten. Aber es gab auch andere Nachrichten. Das heißt, als wir diese Materialien verarbeitet haben, gab es Fußballberichte und es gab Berichte über die Weltpolitik und es gab Berichte natürlich über die sehr bewegte israelische Geschichte jener Zeit. Das heißt, die Alltäglichkeit dieser Erzählungen oder die Tatsache, dass also dieses Beisammenwohnen, mhm. Solche Geschichten mit dem israelischen Alltags war erschütternd, dass ich tatsächlich zum Teil gelegentlich auch Norm gesagt habe, I need a break, ich brauche eine Pause.
Und es ist nicht nur das Lesen, es ist auch das Hören, wenn man sich mit den O-Tönen beschäftigt. Diese Mischung von den Holocaust-Überlebenden, die auf die Bühne in diesen Prozess gegangen sind, diese unfassbare Mischung von Mut und Zerbrechlichkeit von Menschen, viele von ihnen, also ein paar sind zusammengebrochen, aber viele haben das durchgezogen. Sie haben verstanden, worum es geht, worauf es jetzt ankommt, eine klare Geschichte zu erzählen. Eine klare Geschichte zu erzählen, die gerade aufgenommen wird, die gerade bewahrt wird. Und mit dieser Haltung, die sie da gezeigt haben, also da kann man das nur bewundern. Mhm. Woher kriegt man die Kraft vor der ganzen Welt, wortwörtlich? Dieser Prozess wurde weltweit gesendet. Das, was einem geschehen ist, so detailliert, persönlich und extrem zu erzählen einfach.
Ja. Ja, vielen Dank an Sie beide für diese tollen Einblicke. Offa, Ihr Applaus. Herzlichen Dank, Noam, Ihr Applaus. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen. Dankeschön, Noam. Sie bleiben tatsächlich neben mir sitzen. Das mag jetzt den einen oder anderen wundern, dass der eine geht und der andere aber bleibt. Das ist aber tatsächlich Absicht, denn es ist noch nie so gewesen, dass ein Name zweimal auftaucht, seitdem der Hörspielpreis der Kriegsblinden drei Favoriten benennt. In diesem Jahr ist es jetzt so. Und das ist der Tatsache geschuldet, dass hier Autorenteams oder Autorenduos nominiert werden. Und der gute Noam, sage ich einfach mal, ist in zweien dabei. Genau, auch das ist einen Applaus wert. Kommen wir also zu unserem zweiten Duo. Und zwar ist als zweites nominiert das Stück Die Arbeit an der Rolle, ebenfalls produziert von Noam Brusilowski in Zusammenarbeit mit Lucia Lukas als Co-Autorin, produziert vom SWR. Worum geht es? Lucia Lukas schalten wir gleich per Zoom zu. Die ist verhindert, kann heute nicht hier sein, zumindest körperlich, und mit Zoom sind wir ja alle vertraut. Worum geht's? Es geht um Lucia Lukas. Sie arbeitet als Heldenbaritonistin. Sie singt und spielt auf der Opernbühne ausschließlich maskuline Rollen. Dies kennt sie auch aus ihrer eigenen Biografie. Jahrelang wurde die Opernsängerin Lucia Lukas als Mann wahrgenommen, bis sie sich im Jahr 2014 als Transgender-Frau outete. Während sich ihre äußerliche Erscheinung dramatisch veränderte, blieb ihre Stimme unverändert. Ich suche ständig nach der authentischsten Version von mir selbst, sagt Lucia Lukas. Das Hörspiel, Die Arbeit an der Rolle, untersucht Rollenspiel und Authentizität in einem Medium, in dem die Einzigartigkeit der Stimme im Vordergrund steht. Auch hierzu haben wir einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, in den wir jetzt reinhören.
Nach Deutschland bin ich 2009 gezogen. Mir würde ein festes Engagement an einem deutschen Staatstheater angeboten. In meinem Vertrag stand allerdings noch das Wort Sänger. Bis vor wenigen Jahren kannte ich keine Beispiele für Opernsängerinnen, die eine Transition im Laufe ihrer Karriere durchgemacht haben. Ich habe befürchtet, ein Coming-out könnte meine Karriere zerstören. In unserem Opernhaus wird jedes Jahr ein großer Opernball gefeiert. Ich habe mich entschieden, zu diesem Opernball in einem Abendkleid zu kommen und habe mich zu diesem Anlass auch geschminkt. In der Kantine des Theaters saß ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen und habe ihnen meine Lebensgeschichte erzählt. Am folgenden Montag war ich im Büro des Theaterintendanten. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich von nun an als Frau angesprochen werden möchte. Ich habe mich bei ihm mit meinem neuen Namen vorgestellt, Lucia. Seitdem ich ein Kind war, wusste ich, dass ich Lucia bin, ohne dafür eine medizinische Diagnose oder eine amtliche Bestätigung zu benötigen. Lucia leitet sich von lateinischem Wort Lux her, Licht, und bedeutet die Leuchtende, das Licht. Mein neuer Name ist die weibliche Variante meines männlichen Geburtsnamens. Ich habe das Gefühl, als würde Lucia in diesem Punkt meiner Reise besser zu mir passen. Die meisten von uns haben keine Chance, sich im Laufe ihres Lebens den eigenen Namen auszusuchen, um damit das eigene Schicksal zu verändern. Als der Intendant mich in seinem Büro fragte, was nun mit meiner Stimme passieren soll, erklärte ich ihm, dass die Stimme unverändert bleibt. Ich kann weiter Bariton singen.
Giovanni's hair is short. So because I have this long hair, what they have to do is put it in these little tiny curly pins and like put them all together. And then they put a wig cap on top of that to keep it like tight and sort of in a round form. And then we put a short hair wig on top of it. And if it's done right, it looks like I have short hair.
So. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Die Arbeit an der Rolle. Und wir haben Lucia Lucas zugeschaltet. Hallo, Lucia Lucas, wo treffe ich Sie denn gerade an?
Ich bin jetzt in Groningen und ich habe ein Open-Premiere am Freitag in Rotterdam.
Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Toi, toi, toi schon mal. Wir hören uns jetzt gemeinsam mit Lucia die Begründung der Jury an, vorgetragen von Frau Hartl.
Wir haben es gehört, Verwirrung und Desorientierung sind zwei besonders fruchtbare Mittel der Kunst, die uns aus der Comfort Zone scheinbarer Sicherheiten herauslockt, um uns die Chance zu geben, komplexe Wirklichkeiten vorübergehend ungeschützt und unmittelbar zu erleben und neu zu reflektieren. Die Radiokunst hat aus der scheinbaren Not des fehlenden Bildes von Anfang an eine Tugend gemacht und diesen Überraschungsvorteil immer produktiv genutzt. Sie spielt seit über 100 Jahren, ich habe es eben gesagt, mit dem Wechsel von Raum und Zeit und Persona, mal in geschmeidigen Bögen, mal in sprunghaften Brüchen. Eine zeitgenössische Variante dieses Spiels ist Die Arbeit an der Rolle, ein Stück des Autorinnenduos Lucia Lucas und Noam Brusilowski. dass E.T.A. Hoffmann, der große Meister des Uneindeutigen, Unheimlichen, Grenzverwischenden, dabei eine Inspirationsquelle des, ich nehme an, Co-Autors Brusilowski war, ist eine sehr gute Fügung. Eine Stimme zieht uns in den Nichtort des Radios und verwirrt sofort ihre Hörerin. Wer redet hier und wo? Zwar sind ein paar Dinge deutlich erkennbar, wie etwa eine Gesangsprobe und das Gespräch zwischen Performender und ihrem Begleiter am Klavier. Doch die sehr tiefe, volltönende, mit lustvoll rollendem R präsentierte Hauptdarstellerin ist unverwechselbar ein Bariton. Sie selbst aber spricht von sich als einer Frau. So wird dem Publikum gleich zu Beginn eine Nebenrolle als sich selbst zu Befragende zugeteilt, die unterschwellig immer präsent ist. Es ist eine Rolle, die Lucia Lucas nun 50 Minuten lang auf den Ebenen, die sie persönlich betreffend, durchspielt und vorspielt. Dabei wirkt ihre Performance über lange Strecken dynamisch und beglückend, fast so wie reine Musik. Dann glänzt das Hörspiel als temperamentvolles Stück über reine Spielfreude am Rollenwechsel, an Maskerade und Versteckspiel. Die wunderbare, warme Baritonstimme mit leicht amerikanischem Akzent agiert im Radioraum ideal körperlos und dynamisch. Sie vermittelt zunächst keine Bilder, sondern einzig ein Gefühl von großer Beweglichkeit, emotionaler Präsenz und enormer Lebensfreude. Auch wenn in den sich langsam entspinnenden parallelen Erzählsträngen klar wird, dass die Lebenserfahrung von Lucia Lucas durchaus auch schmerzhaft war, immer werden die Begebenheiten durch ein mitschwingendes Lachen geborgen. Die Geschmeidigkeit, Lässigkeit und Durchlässigkeit der professionellen Heldenbaritonistin sind ein perfektes Transportmedium, nicht nur für die Arien, die hier auch hörbar werden, sondern vor allem für die vielen Situationen ihrer Lebensgeschichte. So kommen sie uns nah, beginnen zu leben, zu leuchten und zu atmen. Das Stück bietet der Zuhörerin mit freundlicher Geste an, einzutauchen in die verschachtelte, faszinierende Welt des teils aufgezwungenen Rollenspiels. Das war's.
Ah, das ist klar. Ja, Stimme, Wort, Musik. Die drei Komponenten als Hauptakteure im Zentrum der schöpferischen Aufmerksamkeit in der Radiokunst. Das kommt jetzt hier bei diesem Stück, die Arbeit an der Rolle, überzeugend und ganz natürlich zusammen. Ihre Stimme, Frau Lucas, ja, sie singt, sie spricht, sie spielt diese Geschichte. Sie sind Autorin und Performerin zugleich. Wie ist diese Zusammenarbeit zusammengekommen? Wer ist da auf wen zugekommen? Wir haben ja eben schon eine schöne Geschichte gehört. Vielleicht haben Sie auch noch eine für uns. Wie haben Sie Noam kennengelernt?
Ich habe für eine lange Zeit auf Englisch ein Blog gemacht. Ein bisschen über mich, über Oper. Und dann er hat ein E-Mail oder etwas geschickt. Und dann eventuell haben wir ein bisschen Essen in Karlsruhe. Ich glaube, war das in 2020, glaube ich, aber draußen. Und wir haben 6 Stunden oder etwas gesprochen über dieses Thema und wir haben so viel Material und wir versuchen, was über zu sprechen.
Ja,
er ist wirklich, ich kann nicht ohne ihn auf diesem Projekt arbeiten, wirklich. Mhm.
Es war auch eine interessante Zeit gerade. Ich habe Lucia schon vor ein paar Jahren geschrieben und dann kam es dazu, dass wir uns nicht getroffen haben und dann gab es plötzlich Lockdown, den ersten Lockdown. Ganz viele Projekte sind ausgefallen. Wir waren beide ziemlich zerstört. Also die Oper hatte zu, das Theater hatte auf einmal zu. Und dann dachte ich, okay, jetzt versuchen wir das zu machen. Und dann hatten wir plötzlich ein Lockdown-gemeinsames Projekt, was viel Freude zusammen gebracht hat.
Wer kam denn auf die Idee, dieses, schon auch, es wurde eben angedeutet, vielleicht auch schmerzhafte Thema des, ich zitiere, gesellschaftlich aufgezwungenen Rollenspiels dann so leicht und spielerisch zu erzählen? Haben Sie das gemeinsam entwickelt? Haben Sie improvisiert? Oder hat der eine gesagt, nee, ich möchte es so machen?
Also ich möchte von diesem Treffen in dem Café in Karlsruhe erzählen tatsächlich, was wirklich sehr viele Stunden gedauert hat. Ich habe keine Ahnung von Oper. Ich bin absolut Oper-ignorant. Und ich bin zu dem Treffen gekommen und habe gesagt, Lucia, erzähl mir so, was machst du beruflich? Und dann hat sie mir angefangen zu erzählen. Also es gibt Stimmfächer. Und sie unterscheiden sich voneinander. Und dann gibt es nur bestimmte Rollen, die für jeden Stimmfach gesungen werden können. Und diese Rollen unterscheiden sich in dem Charakter voneinander. Und wenn man eine Karriere in einer bestimmten Stimmlage hat, dann kann man nur diese Rollen auf der Bühne spielen. Mhm. Und so, ich glaube, es ging darum einfach, dass ich aus meiner Ignoranz heraus alles von Lucia lernen musste.
Verstehe. Lucia, können Sie sich denn vorstellen, als Mitautorin dieses Stückes, das auch nochmal in ein anderes Medium zu transportieren als das Radio?
Klang ist immer sehr, sehr wichtig. So, mhm. Radio ist meine lieblichsten Teil von jeder Media. Ich mache. Ich mache immer Oper, das ist meine Hauptarbeit, aber Klang ist der wichtigste Punkt von Oper. So, ich bin sehr dankbar, in diesem Medium zu machen.
Mhm. Lucia hat gerade ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York. Ich glaube, darauf zielen wir hin mit dem Projekt.
Alles klar.
Also, ich glaube,
sind wie darf ich mir denn jetzt so eine Co-Autorinnenschaft vorstellen? Also das ist ja auch sehr vielschichtig arrangiert. Haben Sie da improvisiert? Sind Sie da mit dem Mikrofon einfach mitgelaufen? Haben Sie Proben besucht? Sind Sie ins Studio gegangen, haben Situationen nachgespielt? Wie ging das?
Also wir hatten erstmal das Konzept tatsächlich und da Corona war nicht nur Segen, sondern auch Fluch tatsächlich, dass wir ein großartiges Konzept hatten, Proben von Lucia gerade zu begleiten und Orchesteraufnahmen zu machen. Sehr große Ideen, die Corona einfach nicht zugelassen hat. Mhm. Und ich dachte, das Hörspiel muss jetzt produziert werden. Ich möchte das nicht verschieben. Und dadurch ist es so, und dann hat Lucia gesagt, eine ganz wichtige Figur in dem Hörspiel ist Alessandro Praticò. Mhm. Der Coach und Co-Repetitor ist. Und sie hat gesagt, wir machen einen Gesangsunterricht, eine Gesangsstunde miteinander. Und wahnsinnig viel, wir haben uns nur einmal gesehen in dem ganzen Schreibprozess.
Wahnsinn.
Oder, Lucia, ganz viel Google Drive.
Ja. Ja. Wir haben so viel geschickt zueinander per Google Drive und alles. Wir haben so viel Aufnahmen in so viel Ideen gemacht, dass wir haben eventuell nicht benutzt, aber wir haben was 8 Stunden mehr. Okay. Aber eventuell haben wir zusammen im Studio vieles gemacht.
Vielen Dank, Lucia Lukas, Noam Brosilowski, Ihr Applaus. Dankeschön. Lucia. Genau, da ist die Kamera. Machen Sie es gut. So, wir hängen ein bisschen hinten dran. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das, liebe Gäste. Wir kommen jetzt zu unserer dritten Nominierung. Und zwar ist das Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU. Prozess von Katharina Agathos, Katja Huber, Julian Wipprich. Katja Huber und Julian Wipprich sind auch hier. Wipprich, Entschuldigung. und Ulrich Lampen, der leider verhindert ist. Produziert wurde das Ganze vom Bayerischen Rundfunk, dem DLF, dem MDR, SWR, Radio Bremen, dem Hessischen Rundfunk, dem WDR, NDR, dem RBB und dem Saarländischen Rundfunk. Begrüßen Sie jetzt nun hier vorne auf der Bühne stellvertretend für alle Beteiligten Katharina Agathos. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Worum geht es? Auch hier lese ich kurz was vor. Saal 101, Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess in 24 Teilen. Im Oberlandesgericht München findet im Saal A101 von Mai 2013 bis Juni 2018 der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte statt. Es ist das größte Rechtsterrorismusverfahren der deutschen Geschichte. 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle wurden vom nationalsozialistischen Untergrund NSU um Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos verübt. Dieses Dokumentarhörspiel verdichtet 6000 Seiten Protokolle und Notizen der ARD-Gerichtsreporter zu einem einzigartigen Stück Zeitgeschichte und liefert tiefe Einblicke in deutsche Abgründe. Auch hier hören wir einen kleinen Ausschnitt.
Zeuge Christian M. Götzl: Wie war das Verhältnis der drei? Zeuge: Freundschaftlich und das seit ewigen Zeiten anscheinend. Götzl: Hatte Zschäpe eine nähere Beziehung zu einem der Männer? Zeuge: Haben wir uns auch gefragt. Das war so ohne weiteres nicht erkennbar. Sie waren halt zu dritt ein Team.
Zeugin Caroline R. Ich würde sie als Familie beschreiben. Liese Mutter, Gary Vater, Max das Kind. Wie eine Quasselstrippe. Jeder war für jeden da. Zschäpe hat immer sehr dafür gesorgt, dass Essen für alle da ist. Auch Wäsche und Einkäufe. Wenn Mundlos länger beim Surfen war, dann hat sie Essen warm gehalten. Bönhardt hat mit dem Fernglas beobachtet, wenn Mundlos beim Surfen weiter raus ist. Mundlos hatte viel Blödsinn im Kopf, hat viele Dinge verniedlicht. Wenn er etwas erzählt hat, hat er wie ein kleiner, begeisterter Junge von 10 Jahren erzählt. Sehr viel ausgemalt.
Zeuge Matthias R. Götzl: Vorhalt. Gary erzählte, Liese schläft nicht gerne alleine, deshalb schlafe er mit ihr im Doppelbett. Zeuge: Ja, das stimmt. Ich war mit Gary, also Uwe Bönhardt, joggen und habe ihn gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Da hat er gesagt, nee, wir sind nicht zusammen, sondern sind nur gute Freunde.
Zeugin Britta K. Götzl: Haben Sie Liese oder die Männer mal darauf angesprochen, ob sie ein Paar sind? Zeugin: Nein. Götzl: Vorhalt. Habe mich gewundert, dass Max keine Freundin habe, denn Max war ein richtiger Frauenversteher. Liese hat mir mal erzählt, dass Max Beziehungen an seinem exzessiven Sport scheitern. Zeugin: Ja, darüber haben wir mal gesprochen. Götzl: Welche Beobachtungen haben Sie damals gemacht? Zeugin: Die beiden Männer waren gleich nett zur Liese. Es war ein freundschaftliches Verhalten, kein verstecktes Händchen halten oder so. Die Männer waren sehr lieb zu ihr, mit Gesten und Worten. Haben sich immer bedankt, wenn sie zum Beispiel Salat geschnippelt hat. Sie haben dann gesagt, ja, das ist unser Lieschen.
Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess in 24 Teilen. Und Gabi Hartl verließ die Jurybegründung.
Wie immer in formulierten Worten, nachdem das Hörspiel so schön für sich selbst gesprochen hat. Aber in ihren besten Momenten kann politisch engagierte Radiokunst komplexe Zustände ins Begreifbare übersetzen. Vor allem dann, wenn die Ausgangslage auf vielen Ebenen so unübersichtlich und verworren ist, wie im Fall der jahrelangen Mordserie an Menschen mit Migrationshintergrund durch die rechte Terrorgruppe NSU. Die katastrophale Fehleinschätzung während der ersten Ermittlungen, die Unterschätzung und die Verharmlosung des rechten Terrorismus durch die Behörden in Deutschland generell sind zwar eigentlich per se ein fesselndes Thema, doch der 5 Jahre andauernde zähe Prozess, der die Verbrechen aufklären sollte, scheint die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ein bisschen verschlissen zu haben. Es besteht die Gefahr, dass das kollektive Interesse sich neuen Dingen zuwendet und nichts reflektiert, auch nichts lernt aus den erschütternden Ereignissen. Der BR ist dieser Gefahr in großartiger Teamarbeit entgegengetreten. Er hat auf die Kraft des Dokumentartheaters und damit auf die Kraft der mündlichen Sprache gesetzt, die im deutschen Strafrecht Grundlage der Urteilsfindung ist, die mündliche Sprache. So wurde unter immensen Arbeitsaufwand eine Auswahl, wir haben es gehört, aus 6000 Textseiten transkribiert und die in Transkriptionen teilweise schon existiert haben und in insgesamt 12 Sendestunden gesprochenes Wort zurückübertragen. Die Textvorlagen wurden von unterschiedlichen ARD-Prozessbeobachterinnen zum Teil großzügig zur Verfügung gestellt. Sie sind private Arbeitsnotizen und die ersetzen sozusagen die Transkription offizieller Aufzeichnungen, denn Video- und Audiomitschnitte sind im deutschen Prozessrecht untersagt. Das künstlerische Produktionsteam entwirft im Zusammenspiel mit den großartigen Sprecherinnen ein hochkonzentriertes, vielfacettiges, mehrstimmiges und stimmig gegliedertes Hörbild, das diesen Gerichtsfall mit seinen schrecklichen Untiefen und erschütternden Details in die Verständlichkeit rettet, ohne ihn je vereinfachend abzurunden. Saal 101 wird durch sparsamen Musikeinsatz und den Wechsel von Erzählhaltungen zu Kapiteln klar gegliedert und rhythmisiert. Etwa in Einführung, Beweisaufnahme, private Einschätzungen der Notierenden. Die sorgfältige Auswahl der Sprecherinnen gibt ihren Aussagen eine minimale Farbigkeit, die das Zuhören erleichtert, ohne den Stoff je unnötig zu dramatisieren. So wird die Verantwortung der Einschätzung an die Hörerinnen weitergegeben. Die Form des Hörstücks ergibt sich zwingend aus seinem Stoff und rechtfertigt auch die großzügige Länge der 12-mal-30-minütigen Episoden. Ganz nebenbei zeigt das Stück auch, wie der Unterschied zwischen journalistischem Tagesbericht und künstlerischer Aufarbeitung aussehen kann. Insgesamt erlebte die Jury das Hörspiel als eine enorme kuratorische und redaktionelle doppelte Rekonstruktionsleistung. Danke.
Vielen Dank. Das ist die Begründung der Jury. Und jetzt ganz kurz in eigenen Worten, Frau Agathos, ich sag's so salopp. In Ihren Worten, was ist Saal 101?
Ja, wir wollten mit diesem Dokumentarhörspiel eben tatsächlich in diesen Saal eintauchen. Und ja, wir haben es schon gehört, also es sollte nicht dramatisiert werden, sondern es sollte schon darum gehen, auch den Text als Text klar zu machen. Mhm. Womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit der Übermittlung zu tun, also da wird gesprochen, aufgeschrieben, die Protokolle landeten im Archiv des Bayerischen Rundfunks. Der Leiter des Schallarchivs hat uns als Hörspielabteilung darauf aufmerksam gemacht. Das war 2014, meine ich, da lief der Prozess gerade so ein gutes Jahr und ich habe in die Protokolle reingelesen und dieses Frage-Antwort sofort als sehr dramatisch empfunden, ja. Ohne dass da irgendwas, also ohne dass das auch nur im Ansatz Fiktion ist, dramatische Fiktion. Und das war so ein bisschen der Grundgedanke, dass wir das auch bewahren wollten, diesen Charakter und eben nicht einen auch nur ansatzweise Spielfilm daraus machen wollten.
Verstehe. Jetzt haben Sie eine Struktur von 24 Teilen. Da denkt man natürlich jetzt an 24 Stunden. Ich habe da ganz viele Assoziationen. Wie kam es zu dieser Struktur und wie haben Sie die Themen gewichtet? War auch immer gleich klar, welche Relevanz die verschiedenen Themen haben? Also ich meine, das ist ja ein unfassbarer Berg, durch den Sie sich da gewühlt haben.
Ja, und wir haben angefangen, die Protokolle auszuwerten und sozusagen in Manuskriptform zu bringen, als der Prozess noch lief. Und haben dann festgestellt, das führt womöglich nirgendwo hin, sondern wir müssen jetzt abwarten, bis das Urteil bzw. die Urteile, es sind ja 5 Angeklagte gewesen, bis die Urteile gesprochen sind, um dann vom Ende her nochmal das Dokumentarhörspiel anzugehen und aufzurollen, um auch zu gucken, was sind denn die wichtigen Fragestellungen für die Urteilfindung, was sind die Themenkomplexe. Und in dieser Phase unserer Beschäftigung mit den Protokollen kamen wir dann, also nachdem der Prozess beendet war und die Urteile gesprochen, das war dann 2018, in dieser Phase kamen wir dann dazu zu sagen, okay, wir müssen unbedingt die Chronologie des Prozesses verlassen und schauen wirklich, was haben die da überhaupt verhandelt? Warum war das wichtig? Warum haben die tagelang Hunderte von Zeugen und Zeuginnen gehört, die erzählt haben, was in den 90er Jahren zwischen Beate Zschäpe und diesen beiden Uwes vorgefallen ist. Und da ging es natürlich darum, zu klären, was hatten die für Beziehungen zueinander. Denn Beate Zschäpe hatte ja, sie hat ja lange geschwiegen und dann hat sie irgendwann eine Stellungnahme vorgelesen, die sie mit ihren Anwälten verfasst hat, in der sie gesagt hat, ich war komplett abhängig von diesen Männern, ich hatte mit den Taten nichts zu tun und ja, um so ungefähr ihrer Schuld da zu entgehen. Und da ist es dann natürlich besonders wichtig gewesen, dem Senat zu schauen, ja, wie hingen die denn tatsächlich zusammen, wie ist deren Beziehung gewesen. Das waren Sachen, die wir tatsächlich nach langer Beschäftigung mit diesen Prozessprotokollen, die wir uns eben selber oft gefragt haben, warum verhandeln die so viel über die Vergangenheit? Und dann sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, daran machen wir es jetzt fest und suchen alle Themenkomplexe oder die relevanten, fürs Urteil relevanten Themenkomplexe heraus. Mhm.
Ich möchte auch die Anwesenden, Katja Huber und Julian Wibrich, auch noch gerade mal einbinden. Was war für Sie die größte Herausforderung bei der Arbeit mit den Protokollen,
Frau Huber? Also zunächst einmal, glaube ich, die Materialfülle. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin als letzte Autorin zu diesem Team dazugestoßen. Ich kam 2019 vom Radio Feature zum Hörspiel und dachte mir so, jetzt wird Kunst gemacht. Und dann hat mich Katharina Agathos gefragt, ob ich bei diesem Projekt mitmachen möchte. Und ich habe ja gesagt, was ich dann auch teilweise wirklich verflucht habe, teilweise zwischendrin, weil es war wirklich so, also diese 6000 Seiten Protokoll, da erstmal wirklich diese relevanten Fragestellen und Themenkomplexe herauszuarbeiten und dann zu wissen, okay, wir machen das jetzt Kapitel Bekennervideo oder Rolle des Verfassungsschutzes und dann hat man da 300 Seiten kompiliert und sagt, weiß, diese 300 Seiten müssen jetzt in eine 24-minütige Folge münden. Also das war also einfach dieser wahnsinnige Umfang. Und dann aber eine große Herausforderung waren zum Beispiel auch die vielen Lücken in den Protokollen, weil die Gerichtsreporter haben ja teilweise zum Beispiel, wenn Sie wussten, dieser Tag der Beweisaufnahme, was da heute verhandelt wird, das wird sicherlich keine Nachrichtenmeldung, dann haben Sie teilweise nicht mitprotokolliert, weil Sie haben die hauptsächlich gemacht, um Nachrichtenmeldungen zu generieren und nicht jetzt, um den Prozess eins zu eins abzubilden. Und da haben wir uns dann auch nochmal Hilfe geholt, eben von 3 Gerichtsreportern Holger Schmidt, Ina Kraus und Tim Aßmann, die durchgehend ja auch im Prozess waren. Und die haben dann wirklich auch so Kernfragen für uns beantwortet mit, ohne die, glaube ich, die HörerInnen überhaupt keine Zusammenhänge, also die Zusammenhänge halt nicht verstanden hätten. Ja. Also auch so ganz einfache Sachen wie, warum dauert dieser Prozess so lange? Warum werden so viele Zeugen gehört? Was ist überhaupt normal bei einem Strafprozess und was ist da jetzt das Besondere dran?
Okay, aber ich verstehe das jetzt nicht falsch, beziehungsweise ich verstehe es falsch, wenn ich vermute, dass das jetzt über die reine informative Berichterstattung auch hinausging. Gibt es da fiktionale Anteile an diesem?
Also es ist ein Dokumentarhörspiel und wir haben ganz bewusst auf fiktionale Anteile verzichtet und wir haben auch ganz bewusst also auf eine Inszenierung oder ein Reenactment verzichtet. Vielleicht kann dazu der Julian auch noch was sagen.
Wäre jetzt auch meine nächste Frage. Ich zitiere da mal Ulrich Lampen, der ja leider verhindert ist. Der hat in einem Werkstattgespräch, das ich sehr lesenswert finde, gesagt, der Stoff, mit dem wir es zu tun haben, ist erschreckend unfiktional. Julian Wilprich, wie stehen Sie zu dieser Aussage? Wie haben Sie jetzt den Prozess hörbar gemacht? Also wir haben ja schon reinhören dürfen, aber es ist ja doch auch dann eine andere Form, als man sich vielleicht beim ersten Gedanken so vorstellt.
Naja, hörbar gemacht hat ihn Ulrich Lampen, der Regisseur, durch seine Inszenierung in erster Linie natürlich. Die Ideen für die Inszenierung haben sich über die Jahre auch immer wieder verändert, auch die Bestandteile. Also sozusagen nimmt man Originaltöne von Beteiligten dieses Prozesses irgendwie rein, wogegen wir uns dann relativ schnell entschieden hatten, halt von Angehörigen der Opfer zum Beispiel. Es gibt in dem Hörspiel keine Gerichts-O-Töne, keine Gerichtsgeräusche. Es ist nicht inszeniert wie ein Hörspiel mit Atmo, wie man das so kennt. Es gibt ein SchauspielerInnen-Ensemble, inszeniert von Ulrich Lampen, aber die spielen keine Rollen. Wie Sie gerade gehört haben, die sprechen diese Texte und diese Texte sind dramatisch, einfach weil es um Befragungen geht, weil es da ein Für und Wider in einem Dialog gibt. Und es gilt ja in diesen Prozessen das Mündlichkeitsprimat, also sprich, alles Wichtige muss gesagt werden. Und insofern ist es natürlich sehr hörspielaffin. In einem Gerichtssaal zählt das Hörbare, beim Hörspiel zählt auch das Hörbare. Und es war natürlich eine Entscheidung, das Ganze mit SchauspielerInnen zu inszenieren, also nicht mit NachrichtensprecherInnen, die das vielleicht ganz neutral zurückgenommen gesprochen hätten. Also darum ging es nicht. Es ging schon um eine Inszenierung und wir haben uns auch natürlich um die Logik gekümmert. Wir haben uns um einen Rhythmus gekümmert, also vor allem auch wieder Ulrich Lampen. Wir haben uns von den Thematiken um Spannungsmomente auch und um Bögen gekümmert, auf jeden Fall. Und dennoch war dieses Hörspiel, so sehe ich das eigentlich, der Versuch, so ein Hörspiel als neutrales Medium zu versuchen, sozusagen, ob das geht. Ne? Also ob es geht, so ein Hörspiel durchsichtig zu machen im Hinblick auf diese Quellen und die Quellen selbst sprechen zu lassen und sich so, was natürlich immer vergeblich sein muss, eine Art von Wahrheit hinter diesen ganzen Worten, soweit sie in diesem Gerichtssaal ablesbar, anzunähern und sich dadurch eben vielleicht auch diesem erschreckend unfiktionalen Geschehen anzunähern.
Toll. Vielen Dank, Katharina Agathos, Julian Wilprich, Katja Huber. Das ist Ihr Applaus. Jetzt, Frau Harde, kommen wir zum Moment der Wahrheit. Die Bekanntgabe des Preisträgers 2022 des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Da ist er, der viel besagte, viel beschworene Preis. Sie wissen schon, wer es ist. Sie dürfen verkünden, Gabi Hartl.
Ja, bitte. Also ich freue mich sehr, es verkünden zu dürfen. Ich möchte noch mal nach dieser wunderbaren, langen, sozusagen Vorbereitung auf diese Zuspitzung jetzt, möchte ich noch mal sagen, es ist tatsächlich Nie. Wirklich richtig leicht, überhaupt aus diesen 22 Stücken die drei Nominiertinnen, sag ich jetzt mal, herauszufinden. Und vielleicht nur, um es auch so zu erklären, es sind letzten Endes was, also nach vielen Diskussionen, es wird ja immer wieder, nach jeder Einengung wird weiter diskutiert und dann gibt es mehrere Wahlgänge und wir entscheiden uns, und jetzt mache ich es wirklich nicht mehr, oder besser gesagt, die Stimmen werden immer weiter zugespitzt und es verengt sich. Und ich sag's jetzt endlich, also das diesjährige Preisträgerinnen-Team ist Noam Brusilowski und Lucia Lucas für die Arbeit an der Rolle. Ein musikalisches Hörspiel.
Noam Brusilowski und Lucia Lucas. Lucia Lucas, Ihr Applaus. Noam, kommen Sie bitte nach vorne. Das ist er. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Applaus.
Halte ich ihn ein bisschen fest. Denn, wie wir schon gehört haben, der Preis ist nicht mehr so schwer, dass man ihn sofort loswerden möchte. Noam und Lucia, ich freue mich sehr, dass auch dieses neue Stück, die Plastik von Udo Koch, jetzt an euch, die Begeisterung duzt, also an Sie weitergegeben wird. Und jetzt ist der Moment. Also Noam Brusilowski nimmt es für das gesamte Team entgegen und herzlichen Glückwunsch. Der Preis für Radiokunst. Ist ja nur die Kamera.
Genau. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite. Noam. Lucia, möchtet ihr jetzt noch mal was sagen? Was geht euch durch den Kopf?
Es ist wirklich eine Ehre, heute Abend anerkannt zu werden. For every artistic discipline in which I participate, like I said, sound is the most important element and always the core, immer die Kern. Die Möglichkeit, meine Gemeinschaft zu vertreten und eine persönliche Geschichte zu erzählen, ist mir sehr, sehr wichtig. Coming from an underrepresented community in the arts, I want to thank the jury and everyone for sitting down and listening and sharing the story. And I think when we share with each other, we build community and strengthen our humanity. Thank you so much, Noam, for telling this with me.
So, Noam.
Ja, Dirk, magst du mir mein Handy holen? Mein Handy kurz, danke. Genau. Ja. Na, ich habe eine Liste mit allen Teilnehmern.
Ja, du hast das vorbereitet.
Finde des gut. Projekts. Mir war wichtig, jetzt alle Namen zu sagen von Menschen, die an dem Projekt teilgenommen haben. Und zwar... erstmal Lucia Lucas, eine tolle Schreibpartnerin, Alessandro Praticò, Mechthild Grossmann, Vasilisa Resnikov, die da mitgemacht hat, an die Leute, die Ton und Technik gemacht haben, Andreas Völzing und Philipp Stein, die Regieassistentin Johanna Eisinger und last but not least die Dramaturgin Andrea Oetzmann, mit der ich eine langjährige mittlerweile Arbeit habe, die immer wieder Spaß macht. Und ich wollte noch ein paar sagen, weil dieses Projekt ist wirklich in harten Zeiten entstanden, die für uns beide schwierig waren. Ich wollte nur sagen, das ist für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Radio und aus dem Theater und aus der Oper, die es in den letzten Jahren nicht einfach hatten. Für die Kolleginnen und Kollegen, deren Produktionen ausgefallen sind. Für die Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder fallen und aufstehen. Für die Kolleginnen und Kollegen, die sich in ihrer Arbeit große Fragen stellen und hadern. Für die Kolleginnen und Kollegen, die gegen alle Chancen und die teilweise unter sehr prekären Umständen produzieren. Für die Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund eines Krieges fliehen mussten. Für die Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund einer Krankheit momentan nicht produzieren können. Und noch einen sehr herzlichen Glückwunsch an meinen Kollegen Offer Waldmann, der hier heute ist, aber vor allem an Saal 101. Ihr habt ein wahnsinnig wichtiges Projekt gemacht und solche Geschichten wollen wir weiter im Radio hören.
Dankeschön. Vielen Dank. Das ist euer Applaus, Lucia, Noam, tolle Abschlussworte. Dem kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Ich kann mich eigentlich nur noch bedanken. Vielen Dank, dass Sie die Geduld hatten. Wir sind ein bisschen über die Zeit. Ich höre die Magen knurren, also meiner zumindest. Meine Damen und Herren, das war die 71. Preisverleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Wir hatten tolle Gäste, spannende Beiträge. Es geht für mich ein schöner Abend. Zu Ende nochmal ein Applaus an alle Nominierten, die jetzt hier nicht gewonnen haben und an unsere Preisträger. Herzlichen Glückwunsch an alle. Mein herzlicher Dank geht an alle Personen, die dies hier möglich gemacht haben, dass wir uns heute in diesem tollen Ambiente treffen konnten. Ich bedanke mich bei den Zuhörern zu Hause. Alle nominierten Stücke und das Gewinnerstück gibt es natürlich im Internet zu hören unter Filmstiftung, www.filmstiftung.de. Dort finden Sie auch alle Infos zu den Preisträgern und zu den Nominierten und jede Menge Infomaterial, Hintergrundinformationen mehr. Das war's von mir. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Machen Sie es gut. Danke.
Aus der Wolkenburg in Köln übertrugen wir die Verleihung des 71. Hörspielpreises der Kriegsblinden. Der Moderator war Markus Klaub. Wir schalten jetzt wieder zurück zum Deutschlandfunk.